SWR Kultur. Gast vor 8.
Er ist ein Mensch, der alles lernen will und dem das scheinbar auch leicht gelingt. Gerade hat Nektarios Totikos seine Masterarbeit am Massachusetts Institute of Technology, MIT, in den USA geschrieben, einem der renommiertesten Technologieinstitute der Welt, der Abschluss dann an der Technischen Universität München. Er sagt selber über sich, ich hätte auch in Alkohol und Drogen enden können. Nektarios Totikos ist aufgewachsen in Jugendhilfeeinrichtungen, in Heimen. Jetzt ist er unser Gast vor 8 in SWR Kultur am Abend. Hallo, Herr Totikos.
Hallo, freut mich da zu sein.
Fangen wir an mit Ihrer gewaltigen Wissensfreude. Was haben Sie denn heute an diesem Mittwoch schon gelernt?
Ja, also im Prinzip, ich hätte was sehr Interessantes von gestern tatsächlich.
Geht auch?
Ich war nämlich mit einem Freund unterwegs und ich bin ja kein Bayer. Ich komme aus dem Schwabenland.
Sie leben in München, kommen aus Stuttgart?
Genau. Und der hat mir dann erklärt, woher das O zapft ist, kommt. Und das ist einfach angezapft, hat er mir erklärt, weil ich habe das davor nicht verstanden. Und das ist einfach passend zum Thema, gerade Oktoberfest.
Sie hatten einen schwierigen Start ins Leben. Sie sind, wir haben es gehört, aufgewachsen in Stuttgart. Eine Kindheit ohne Geborgenheit, mit wenig Geld und vor allem, so beschreiben Sie das, ohne bedingungslose Liebe. Welche Erinnerungen haben Sie an diese Kindheit?
Also ich meine, wenn man jetzt so zurückschaut, dann verdrängt man, glaube ich, meistens die negativen Aspekte und erinnert sich oft an die schönen Dinge. Und darüber werde ich auch erstmal sprechen. Wenn ich an meine Kindheit denke, dann sehe ich ganz viel Grün, weil ich sehr viel in der Natur war. Ich war sehr viel mit den Nachbarskindern unterwegs. Und es liegt auch daran, dass ich gar nicht so viel Programm und Struktur durch meine Mutter hatte, die uns alleinerziehend großgezogen hat, mich und meinen Bruder. Und dementsprechend, ja, im Prinzip würde ich sagen, viele Freiheiten, die dadurch kommen, dass eben keine Struktur vorgegeben war.
Wer waren Ihre Freunde? Was haben Sie mit denen so gemacht?
Also Freunde aus der Nachbarschaft hatte ich ein paar. Also es ging dann beispielsweise in Richtung türkischstämmige Freunde. Da habe ich auch ein paar Fetzen der türkischen Sprache mitgenommen, wenn man so viel Zeit miteinander verbringt. Wir waren im Villa Bergpark, der ist ja in der Nähe vom SWR in Stuttgart. Und dort waren wir ganz oft unterwegs, haben Räuber und Gendarm gespielt oder Fange und man war wirklich draußen. Und natürlich hatte ich auch viele Freunde in der Klasse. Es war dann auch sehr bunt durchmischt, kulturell würde ich sagen.
Was Sie jetzt beschrieben haben, das klingt erstmal nach einer schönen Kindheit, viel Grün, Freundschaften, das Spielen in dem großen Park. Sie waren aber auch allein gelassen. Ihre Mutter konnte sich nicht kümmern. Die ist dann auch nach Griechenland gegangen. Und es beginnt eine Zeit, die für ein Kind schwierig ist. Wie war diese Zeit?
Egal wie chaotisch der Umzug nach Griechenland abgelaufen ist, man macht es ja nicht von heute auf morgen oder im seltenen Fall. Das heißt, ich konnte mich ein paar Wochen vorher zumindest darauf vorbereiten, dass ich meine Klasse verlassen werde oder mein Umfeld, an das ich mich wirklich sehr, sehr toll gewöhnt habe und was mir dann auch wirklich geholfen hat, die Stärke zu haben, um diese Hürden zu überwinden oder zu meistern. Man wird aus seinem Umfeld gerissen, weil die Mutter im Prinzip ihrem jahrelang Bestreben nachgeht, wieder zurück in ihre Heimat zu gehen. Und das ist eben Griechenland. Und ich habe schon am Anfang angedeutet, dass es ein bisschen chaotisch organisiert war. Sie hat beispielsweise unseren Schulaufenthalt in Griechenland nicht organisiert bekommen. Das heißt, wir waren in Griechenland 2 Monate lang und haben wirklich kaum Sozialisierung dort erfahren. Und es hat mir auch wirklich zugesetzt.
Sie haben sich dann entschieden, weil Sie in Griechenland auch nicht angekommen sind, zurückzugehen nach Deutschland und zwar mit 10 Jahren. Wie ist das möglich?
Es ist möglich, weil man ja natürlich mit verschiedenen Leuten zu tun hat. Ich habe ja vorhin die Nachbarschaft erwähnt und meine Klasse, das war ja mein Sozialisationsraum. Und dort hatte ich eine Klassenkameradin und ihre Mutter hat sich wirklich sehr aktiv dafür interessiert, wer ich bin, bevor wir nach Griechenland gezogen sind. Und die habe ich dann auch eines Tages angerufen, als es etwas, ich sag mal, brenzlicher wurde, als es mir auch emotional nicht mehr richtig gut ging. Dann habe ich sie angerufen und gesagt, hey, kannst du mich bitte zurückholen?
Und Sie sind dann zurück. Wie geht das, wenn man 10 ist?
Ja, also ich wurde nicht entführt. Also meine Mutter hat mich tatsächlich zum Flughafen gebracht. Das war auch wirklich mit ihrem Einverständnis. Und dann kriegt man eine Flugbegleiterin zugewiesen, glaube ich. Da zahlt man einen kleinen Aufpreis, damit man da auch begleitet wird. Und dann bin ich wirklich alleine nach Stuttgart zurück und wurde von ihr mit offenen und warmen Armen empfangen.
Menschen, die in schwierigen Verhältnissen aufwachsen, sagen ja oft, es gab auf meinem Weg Menschen, die an mich geglaubt haben. Diese Mutter war so ein Mensch.
Ja, meine Heldin war auf jeden Fall so ein Mensch. Und ich habe erst, seitdem ich über meine Vergangenheit spreche, wirklich verstanden, dass sie so eine tragende Rolle in meinem Leben gespielt hat einerseits und dass sie wirklich ein Held ist, ja.
Sie bleiben bei dieser Familie, die sie da aufnimmt, am Ende nicht, sondern kommen in Kinderheime, in Jugendhilfeeinrichtungen und verbringen dort sehr viel Zeit ihres Lebens. Welche Erinnerungen haben Sie an diese Zeit?
Also an die Zeit ist natürlich auch der Umzug in das Heim ganz stark geknüpft. Und ich würde das sehr traumatisch beschreiben, weil ich wirklich nur 4 Stunden Zeit hatte, um mich darauf vorzubereiten. Ein paar Tage vorher waren wir im Schullandheim, haben wir das damals genannt. Das heißt, wir waren 2 Nächte verreisen als Klasse. Und dann kam ich zurück und hatte wirklich 4 Stunden Zeit. Um 16 Uhr bin ich dann mit meinem Bruder, der kam dann irgendwann nach, ins Heim gezogen.
Wie haben Sie denn dann in diesen Einrichtungen gelebt?
Die Einrichtung an sich, die war wirklich durchgetaktet und ich musste mich natürlich erstmal daran gewöhnen. Ich habe mich sehr gut, würde ich sagen, mit den anderen Mitbewohnern verstanden. Was man vielleicht nicht durch die Einrichtung bekommen hat, die Liebe von Erziehern beispielsweise. Man kriegt ja Aufmerksamkeit, man kriegt ja viele andere Dinge. Wir gehen in den Urlaub gemeinsam, aber das, was man nicht bekommt, versucht man vielleicht auch zurückzugeben an die jüngeren Kinder in dem Fall.
Was aus dieser Heimzeit geblieben ist und welche Kräfte ihn zu einer Wissenschaftskarriere geführt haben, darüber sprechen wir mit unserem Gast vor 8, Nektarios Totikos, nach Musik der dänischen Jazzsängerin Susi Hultgaard. Unser Gast vor 8, Nektarios Totikos, forscht. Er ist 28 Jahre alt, hat seine Masterarbeit am bedeutenden MIT in den USA geschrieben. Das Fundament dieser Laufbahn in der Wissenschaft, das hat er sich selber geschaffen. Unterstützung gab es von seinen Eltern nicht. Nektarios Totikos hat viele Jahre seines Lebens in Heimen verbracht. Haben Sie noch Kontakt zu Menschen aus dieser Zeit?
Natürlich gibt es ein paar, die man vielleicht auf Instagram hat beispielsweise, aber man hat jetzt keinen regen Kontakt und genau.
Es gibt keine Verbündeten aus dieser Zeit, aber es gab ihren Bruder, einen natürlich Verbündeten. Sie beide sind gut in der Schule, sie machen beide Abschlüsse. Ihr Bruder ist heute Lehrer für Physik und Mathematik. Woher kommt Ihre innere Kraft?
Ich glaube tatsächlich, dass diese Freiheit, die wir hatten, also dass wir unseren Alltag gestalten können, dass die ganz, ganz viel beeinflusst hat, weil wir unserer Neugier nachgehen konnten. Also das, was für mich gegolten hat, dass ich neugierig war und dann neue Dinge ausprobiert habe mit den Nachbarskindern, in der Natur, das war bei meinem Bruder genauso. Und ich kann sagen, aus meiner Perspektive hatte ich ja auch irgendwo so ein kleines Vorbild. Also meinen Bruder, an den ich mich auch ein bisschen klammern konnte. Und das motiviert einen auch.
Diese Wissbegierde hat Sie ein gutes Abitur machen lassen. Sie haben erst in Stuttgart studiert, dann, wie gehört, in Massachusetts und eben in München Ihren Master gemacht. Was werden Sie machen mit Ihren Fertigkeiten, mit Ihrem Ehrgeiz auch?
Also ich habe tatsächlich auf dieser ganzen Reise gemerkt, dass Arbeit nicht der Sinn des Lebens sein soll. Das heißt, ich versuche, meine Kraft und Zeit, die ich habe, auch in andere Dinge zu stecken. Und natürlich auch die Skills, die ich gelernt habe. Deshalb bin ich ja beispielsweise auch hier, dass ich auch auf Themen aufmerksam machen kann, die eben Care Leaver betreffen.
Und tja, lieber, so nennt man Menschen, die diese Jugendhilfeeinrichtung dann verlassen haben.
Ja, genau. Also ich bin ein Kerliver und ich war mal ein Heimkind. Mhm. Genau. Professionell, da habe ich mich auch sehr breit aufgestellt. Also ich habe viel im Bereich KI gemacht. Ich habe auch in einer Non-Profit-Organisation bei uns Leadership-Erfahrung gesammelt und dann auch ein Programm von uns für zukünftige Founder, also Gründer, entwickelt.
Künstliche Intelligenz könnte Ihr Lebensthema werden.
Ja, also ich würde sagen, es ist schon ein Teil von meinem Lebensthema, weil es natürlich auch am Puls der Zeit ist und ich mich wirklich seit mehreren Jahren jetzt damit beschäftige. Und durch die generative AI, die wir jetzt alle mitbekommen haben, stellen sich ja auch ganz viele Fragen, die die Gesellschaft betreffen, die unsere Umwelt betreffen. Und dahingehend ist es ja, glaube ich, schon Teil meines Lebens bereits.
Sie haben während Ihres Studiums nicht gerne über Ihre Herkunft gesprochen. Warum? Sie könnten eigentlich stolz sein.
Ja, ich war tatsächlich immer stolz drauf, als Heimkind auch die guten Noten zu haben. Und das hat mir ganz viel Selbstwert gegeben. Ich bin dann für meinen Bachelor in Stuttgart, war ich auf Wohnungssuche. Dann habe ich mit meinem Stolz eben, also keine Arroganz oder so, es war einfach, hey, Vermieter, bei einer Wohnungsbesichtigung eben, ich studiere jetzt bald Elektrotechnik und Informationstechnik und ja, ein nicer Funfact über mich, ich habe tatsächlich 8 Jahre lang meines Lebens im Heim gelebt und das fand er eher nicht so prickelnd, also er hat jetzt nicht irgendwie ganz negativ reagiert, aber plötzlich hat er einen Bürgen gesucht und der Bürge, können Sie gerne erraten, wer war denn mein Bürge, also wer steht in meinem Leben, wenn ich keine Familie hat, die hinter mir stehen kann? Wer hat denn da die
Gebürgt
Möglichkeit?
Für Sie?
Genau.
Niemand?
Also ich habe jemanden gefunden.
Ihr
genau.
Bruder?
Genau, mein Bruder, der auch im Heim gelebt hat und Student war zu der Zeit. Also es ging da tatsächlich nur um die Formalität, die ihm dann eben plötzlich eingefallen ist. Und ich habe mir dann gedacht, wenn es hier schon zu solchen Reaktionen kommt, wie sieht es denn später im Arbeitsmarkt aus und so weiter. Und natürlich habe ich dann irgendwann angefangen, darüber zu sprechen, weil es einfach ein Teil von mir ist. Und ich gemerkt habe, dass Leute diesen Ehrgeiz, den ich habe, nicht nachempfinden können. Sie konnten sich nicht vorstellen, woher der kommt und haben dann natürlich gewisse Dinge aus ihrem Leben auf mich projiziert. Und damals war es tatsächlich noch eine Rechtfertigung, dass ich eben im Heim gelebt habe und nichts anderes in meinem Leben hatte, außer eben diesen schulischen, beruflichen, akademischen Weg, um aus meiner Misere zu kommen. Das sage ich tatsächlich auch so. Und seitdem habe ich einfach die Erfahrung gemacht, wenn man selbst das Narrativ erzeugt, dann hat man auch die Macht darüber.
Das heißt, deswegen reden Sie drüber, Sie wollen die Hoheit über Ihre Geschichte behalten.
Das ist ein schöner Beigeschmack, ja. Also das war so, ich wurde in die Richtung gedrängt, aber warum ich darüber rede und natürlich auch mit Ihnen, ist hat einen anderen Grund. Das ist einfach, weil ich auf die Themen aufmerksam machen möchte. Und das muss ich jetzt auch leider sagen, das Thema Leaving Care oder Heimkinder, das würde ja nicht so auf Anklang stoßen, wenn ich das jetzt nicht mit einem MIT beispielsweise verknüpfen würde. Und ich finde, dahingehend muss auch die Gesellschaft sich verändern, dass es vielleicht auch gar nicht so eine krasse Erfolgsstory sein würde. Ne? Dass es gar nicht so eine Überraschung ist, dass jemand aus einem Heim ans MIT kommt. Ja.
Nektarios Totikos hat uns seinen ja ganz ungewöhnlichen Lebensweg erzählt hier in SWR Kultur am Abend als Gast vor acht vom Heimkind zum Elite-Studenten. Wir haben gesprochen, dass Sie vor allem bedingungslose Liebe vermisst haben in Ihrer Kindheit. Haben Sie die denn inzwischen gefunden?
Ich habe mich tatsächlich vor ein paar Monaten mit einem Freund über bedingungslose Liebe unterhalten. Und ich glaube, also ich weiß nicht, ob es wirklich bedingungslose Liebe gibt, also wenn man es wirklich technisch, also wenn man einer Definition nachgeht und dann sagt, okay, was sind denn Bedingungen überhaupt? Eltern, die ihr Kind lieben, haben ja auch beispielsweise die Erwartung, eine gewisse Erwartungshaltung. Also wo ist da die Grenze zur Bedingungslosigkeit und ja, zu den Erwartungen? Und ob ich die gefunden habe, ich würde sagen, ich habe ganz viel Liebe in meinem Freundeskreis und in dem Teil der Familie, der jetzt natürlich übrig ist. Ich habe auch Ich habe auch Kontakt zu meiner Mutter tatsächlich und da bemüht man sich auch immer, dass die Zeit, die man miteinander verbringt, schön ist. Aber es ist alles auch ein bisschen getrübt durch die Vergangenheit, aber man gibt sich immer Mühe und Liebe ist auf jeden Fall da, also in meinem Leben, in Freundschaften, auch in der Familie und genau. Ja.
So soll es sein.
Und so soll es sein.
Vielen Dank Ihnen.